Mit dem Rechtsstaat ist das so ein bisschen wie mit der Fußballnationalmannschaft. Wenn sie irgendwann ausgeschieden ist, dann ist das Jammern groß. Und jeder weiß natürlich, wie es viel, viel besser funktioniert hätte. Naja, das ist vielleicht ein etwas gewagter Vergleich, aber es stimmt schon. Der Rechtsstaat, jeder führt ihn im Mund. Für manche ist es eine Hoffnung, für andere eine Ausrede. Ja, für manche vielleicht auch ein bisschen ein Fetisch. Er existiert nicht mehr, sagt jedenfalls der langjährige Jurist, Rechtsanwalt Thor von Waldstein. Er hat sogar ein Buch darüber geschrieben, der Rechtsstaat nach seinem Ende. Wo sind wir denn also nun? Und können wir ihn wiederherstellen, den Rechtsstaat? Und was bedeutet es, wenn er ausgeschieden ist? Das möchte ich besprechen mit Thor von Waldstein heute bei Berlin Mitte auf 1. Ja, von Waldstein. Die Schriftstellerin Daniela Dahn hatte mal in den 90er Jahren den schönen Satz geprägt: Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat. Das war bezogen auf die Wiedervereinigung. Aus Ihrer Sicht als Jurist klingt das wahrscheinlich ganz furchtbar und falsch.
Ja, das ist vielleicht der berechtigte, ächzen, stöhnen über eines juristischen Laien, der in die Mühlen der Justiz gerät und dann mit Ergebnissen konfrontiert wird, die seinen ursprünglichen revolutionären 9. November 89 Vorstellungen nicht entsprechen. Das ist sicherlich ein Ansatzpunkt. Ich habe natürlich etwas versucht, etwas tiefer zu graben und es etwas so von der Systematik her darzustellen.
Der Rechtsstaat, er existiert nicht mehr. Wir leben nach seinem Ende. Fangen wir vielleicht mal anders an. Wann ist der Rechtsstaat eigentlich gestorben?
Ja, oder vielleicht sollte man, bevor wir in diese Details gehen, auch diese Begrifflichkeit mal etwas klären. Das Problem ist ja, dieser Rechtsstaat ist so ein klitschiger Begriff. Jeder redet vom Rechtsstaat, jeder besetzt ihn auch positiv. Wenn man den Rechtsstaat kritisiert, gerät man leicht in den Verdacht, dass man den Unrechtsstaat will, den Polizeistaat, den Machtstaat, den Willkürstaat. Diese, also praktisch diese Defensivcharakter. Und deswegen scheint es mir wichtig, ist auch, glaube, damit habe ich auch angefangen, die erste These in diesem Buch ist, dass der Rechtsstaat ein an eine konkrete historische Epoche, nämlich die erste Hälfte des 19. Jahrhunderts, gebundener Begriff war. Und Sie wissen, früher das Recht kam praktisch im Mittelalter von Gott gegeben. In der Monarchie, da hat sich auf das Gottesrecht bezogen. Und damit wollte man in der Aufklärung eben nichts mehr zu tun haben. Und man wollte nicht mehr Menschen gehorchen, sondern Gesetzen. So ist praktisch der Rechtsstaat entstanden. Der Begriff taucht dann auf in der im Vormärz 1809 das erste Mal und entwickelt sich dann und ja, schleppt sich dann auch so durch im Kaiserreich, in der Weimarer Republik, selbst im Dritten Reich und auch in der DDR wurde der Begriff verwandt. Es gibt also eine juristische Literatur aus den 30er Jahren, wo von dem nationalsozialistischen Rechtsstaat gesprochen wird. Und daran kann man schon sehen, dass der Begriff von allen in Anspruch genommen wird und deswegen so problematisch ist.
Weil, wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist der Rechtsstaat sozusagen eine Art republikanische Errungenschaft, in der man sagt, die Menschen machen das Recht und nicht der Monarch.
Genau. Also es geht nur ursprünglich, das ist ja auch die Grundidee der Grundrechte im Grundgesetz, dass sie ursprünglich Abwehrrechte sind gegen den Staat. Der Staat soll nicht eingreifen können über die Maßen oder nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Hausdurchsuchung gibt es nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Inhaftierung gibt es nur unter ganz bestimmten Voraussetzungen. Es gibt Berufungsmöglichkeiten gegen Urteile und. Natürlich die Gewaltenteilung, diese ganzen anderen Dinge, die ich Ihnen hier nicht auflisten. Das ist quasi diese Vorstellung. Nur muss man auch eins klar sehen, das sind natürlich alles Schönwetterziele, die man haben kann in einem Staat, der sonst keine Probleme hat. Wenn der Staat unter Belastung gerät, nehmen Sie mal einen Krieg oder nehmen Sie eine große wirtschaftliche Krise, dann ist immer die Frage, ob der Rechtsstaat alleine Substanz genug hat, also die Abwehrrechte alleine. Also das Vergleich einfach mit einem PKW. der besteht auch nicht nur aus Bremsen, sondern er muss auch fahren. Ja? Und die Frage ist, ist der Rechtsmittelstaat, der Staat, in dem ich mich mit unbegrenzten juristischen Mitteln durch alle Instanzen durchklagen kann und so weiter, ist es das im Grunde, was für einen wehrhaften Staat und einen Staat der Zukunft haben will? Ob das alleine genügt, das bezweifle ich.
Ich glaube, beim Thema Hausdurchsuchung sind wir da schon ganz gut aufgehoben, aber kommen wir vielleicht ein bisschen später dazu, bevor wir auch auf Ihre Thesen im Buch eingehen. Wenn Sie sagen, das Recht stammt vom Menschen, das war ja die sozusagen die Grundannahme. Ich rede manchmal mit Abgeordneten, schweift jetzt ein klein bisschen ab, die sagen, das können wir nicht machen, weil das Recht lässt es nicht zu. Und ich denke mir dann, ihr macht doch das Recht. Also wie finden Sie so ein Argument?
Ja gut, da kommen wir praktisch schon rein in diese Legislative, in den Gesetzgebungsstaat. Und wie ich schon sagte, die Subordination, die der Einzelne dem Staat schuldet, dass er die Gesetze beachten soll, steht unter der Voraussetzung, dass er quasi auch selber der Souverän ist, der über seine Abgeordneten diese Gesetze bestimmt. Und das ist natürlich graue Theorie. Die Praxis sieht ganz anders aus. Die Praxis ist so, dass die Pressure Groups ganz maßgeblichen Einfluss nehmen, die Juristen in der Verwaltung erarbeiten diese ganzen Gesetze und nur sehr wenige Abgeordnete haben dann richtigen Durchblick über das, über was sie da abstimmen. Und das ist natürlich ein großes Problem.
Manche sagen, die meisten Abgeordneten lesen die Gesetze auch nicht, die sie da verabschieden, aber das
kenne ich die Einzelheiten nicht, aber ich würde dem jedenfalls nicht widersprechen.
Sie stellen die These auf in Ihrem Buch, der Rechtsstaat, ich fasse es jetzt mal in meinen Worten zusammen, sei zerfallen mit dem Ende einer bürgerlichen Welt. Ist der Rechtsstaat gebunden an eine Form der Bürgerlichkeit und haben wir die wirklich gar nicht mehr?
Ja, das ist natürlich der springende Punkt, den Sie ansprechen. Der soziologische Typus, mit dem der Rechtsstaat quasi groß geworden ist, das war der klassische Bürger. In den großen Städten, nehmen Sie mal, Frankfurt, Nürnberg, Leipzig, diese Patriziergeschlechter und so weiter, wo die Leute wirklich sich verstanden haben, dass sie der Staat sind und entsprechend auch da mitreden wollten. Das war ja auch Kern der Paulskirchenverfassung 1848. Und das setzt voraus, dass es diesen Bürger noch gibt, deswegen auch der Begriff bürgerlicher Rechtsstaat. Und dieser soziologische Typus ist im Grunde spätestens seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts nach und nach verschwunden. Die Bürgerlichkeit im eigentlichen Sinne gibt es gar nicht mehr. Es gibt die, wie David Rissman gesagt hat, die einsame Masse. Es gibt den Massenmenschen. Dahin geht auch das Thema, was ich auch angesprochen habe in einer These, dass der Rechtsstaat so langsam vom Sozialstaat überholt wird. Ja, die Abwehrrechte und Freiheitsrechte, die ursprünglich wesentlich waren, im Zentrum des Rechtsstaats standen, mutieren zu Teilhaberechte. Also wir haben den Berechtigungsstaat, der also immer mehr einfordert an Sozialleistungen und so weiter. Und das ist natürlich nicht der ursprüngliche Typus, von dem der Rechtsstaat geprägt sein sollte.
Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, der Rechtsstaat setzt voraus im Grunde ja Menschen, die aus sich heraus sagen, wir sehen im Staat nicht nur die Erfüllung unseres Individualinteresses, sondern wir haben ein Interesse am Funktionieren des Staates insgesamt.
Wenn man und sich auch mit dem Staat identifizieren. Das ist ja ganz selten geworden heute, dass man sagt, dass man bereit ist, sich für diesen Staat einzusetzen. Denken Sie auch an das Thema Wehrpflicht und so weiter. Das hat sich ja alles im Grunde diffundiert. Und wir haben den großen Vaterstaat, der umverteilt, der viele Kinder hat und der aber nicht will, dass seine Kinder erwachsen werden. Das ist ein Riesenproblem. Und das ist natürlich nicht der Typus, der diesen Rechtsstaat ursprünglich getragen hat.
Das heißt, so etwas wie einen revolutionären Rechtsstaat könnte es nicht geben.
Ja, das ist vielleicht ein ganz interessanter Begriff, den Sie da gebildet haben. Das ist je nachdem, wie man die Revolution jetzt versteht, dass es in irgendeiner Form eine Neufigurierung in einem neuen Staat geben muss, der natürlich selbstverständlich vom Recht geprägt sein sollte, scheint mir klar. Ob man den dann revolutionären Rechtsstaat nennt, ist dann wieder eine andere Frage.
Ist da ein bisschen Nostalgie dabei? Ist da vielleicht ein Rückblick auf ein Gestern dabei, das es so idealtypisch nie gab? Ich glaube, auch im Kaiserreich haben bürgerliche Schichten persönliche Interessen gehabt und auch versucht, sie im Recht durchzusetzen.
Auf jeden Fall. Ich meine, es ist ein Verfassungsideal des Vormärz. Das reine Recht und das war ja auch von vielen Juristen diese Vorstellung, dass das eigentlich das Ideal ist, dass das über allem herrscht. Aber wie Sie völlig zu Recht sagen, ist nicht nur heute, sondern schon im Kaiserreich, auch in Weimar, die Pressure Groups, die entsprechend sich in diesen Gesetzen durchsetzen, überlagern an ganz maßgeblicher Stelle den Rechtsstaat. Und deswegen ist diese Entwicklung sehr problematisch. Der formelle Gang der Gesetzgebung läuft, funktioniert. Übrigens auch in Brüssel, nicht nur in Berlin und so weiter. Ja. Aber wenn Sie sich dann mal anschauen, dass es da in Brüssel, glaube ich, 2000 Anwaltskanzleien gibt, die sich nur um diese Sachen kümmern, dass die Abgeordneten da bearbeitet werden, dann haben Sie natürlich nicht mehr die Vorstellung, dass das die souveräne Entscheidung eines Volkes ist, sondern dass es offensichtlich da mit anderen Dingen zugeht.
Erklärt die Tatsache, dass diese 2000 Anwaltskanzleien auch von irgendwas leben müssen, solche Dinge, wo oft drüber gespottet wird, dass der Krümmungsgrad der Gurke festgelegt wird, oder?
Genau. Also wir haben eine Normenflut. Das ist auch ein wichtiger Punkt, den Sie ansprechen, dass also alles geregelt werden muss. Und diese Normenflut trägt pathologische Züge. Das kann man eigentlich gar nicht anders sagen. Auch als Volljurist, der den ganzen Tag nichts anderes macht, ist man kaum mehr in der Lage, jenseits seines Spezialgebietes diese ganzen Entwicklungen zu verfolgen. Bei Steuerberatern ist es heute schon so, dass sie ihre Gesetzestexte zweigleisig lesen. Da auf der linken Seite ist die Gesetzeslage bis 31.12.2025 und dann ist die Gesetzeslage ab 1. Januar 2026 und dann müssen sie 4 oder 5 Mal im Jahr auf 3-Tage-Seminare, damit sie nur das Gröbste mitbekommen und da kann sich natürlich keine gefestigte Rechtsprechung drauf bilden und da können die Leute auch, sie können auch als Anwalt häufig die Mandanten nur noch schwierig beraten, weil sie die Gesetzeslage morgen nicht kennen und das ist natürlich eine sehr problematische Geschichte.
Ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt und ich weiß schon gar nicht, ob die Zahl stimmt, aber irgendwie 85% der weltweiten Fachliteratur über Steuerrecht soll in deutscher Sprache erschienen sein. Sind wir da besonders irre? Oder?
Ja, also die Zahl über 85, aber ich habe mal 75% gehört, aber das ist auf jeden Fall so. Und das ist ein Problem. Und die Deutschen schauen ja sonst immer gerne ins Ausland. Und da sollten sie vielleicht mal ein bisschen schauen, ob es da nicht vielleicht das ein oder andere etwas klüger gemacht wird.
Sie sprechen von etwas, was, glaube ich, Staatskritiker, weiß ich nicht, Hans-Herbert von Arnim auch schon mal so ähnlich formuliert hat, von einer Verfassung hinter der Verfassung. Mhm. Was genau ist das?
Ja, das würde ich sogar zwei spalten. Auf die eine Geschichte, was der Herr von Arnim zu Recht immer in sehr vielen Büchern angeprangert hat, ist der Parteienstaat. Der Parteienstaat überlagert den Rechtsstaat, das ist eine ganz fatale Geschichte und zwar deswegen, weil diese, ja, in der reinen Lehre redet man von den sogenannten Checks and Balances, also die verschiedenen Judikative, Legislative, Exekutive, die sich gegenseitig in Schach halten und das ist alles, das ist auch wieder graue Theorie. Die Realität ist, dass diese Gewaltenteilung eigentlich einer Gewaltenvereinigung im Hintergrund gewichen ist. Und das ist ja jetzt auch im Zusammenhang mit der Neubesetzung beim Bundesverfassungsgericht ganz deutlich geworden, dass man offensichtlich nicht nur zusammen Abend oder Mittag isst im Kanzleramt, sondern auch möglicherweise eben auch über Parteistränge selbstverständlich bestimmte Richter besetzt. Und wenn alle in der gleichen Partei sind oder in ähnlichen Parteien sind und auf den verschiedenen Ebenen des Staates, die eigentlich getrennt sein sollten, dann ist das natürlich keine Gewaltenteilung im Montesquieu'schen oder im Locke'schen Sinne, sondern es ist im Grunde eigentlich die Simulation einer Gewaltenteilung. Und das ist auch der tiefere Grund für die erheblichen Krisen, in denen dieser Staat ist.
Also Verfassung hinter der Verfassung klingt sehr literarisch. Man könnte auch sagen, alles derselbe Filz.
Ja, also das ist vielleicht der zweite Punkt nochmal zu der Verfassung, hinter der Verfassung. Das scheint mir auch ganz wichtig, deswegen habe ich das auch in dem Buch thematisiert. Also die Rolle und die Geschichte des Bundesverfassungsgerichts, was ja im nächsten Jahr seinen 75. Geburtstag feiert. Und da ist aus meiner Sicht schon sehr lange auf alle sehr, sehr viele Dinge auf einer schiefen Ebene. Das wird jetzt in den letzten Jahren ist es immer bewusster geworden, aber wenn man die Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts verfolgt, das fängt schon an mit dem Lüth-Urteil von 1958, wo man die Grundrechte, die ursprünglich Abwehrrechte gegen den Staat waren, gleichzeitig aber gesagt hat, die sind nicht nur Abwehrrechte, sondern die begründen auch eine Werteordnung. Ja, und das ist diese Verfassung hinter der Verfassung, die auch häufig in Gesetzestexten gar nicht mehr eingefangen wird, sondern in den ganz monströsen Aufbauten mit Inhalten. Denken Sie zum Beispiel an diesen Klimabeschluss von vor 3 Jahren. Denken Sie auch zum Beispiel an die Einschränkung der Meinungsfreiheit, wenn es um die deutsche Geschichte zwischen 1933 und 1945 geht. Da bezieht man sich auf die Atlantikcharta von 1941 und solche Dinge, wo man sich manchmal fragt, wo steht das, wo welche Gesetzesgrundlage hat es. Und das ist schon sehr früh. Der Staatsrechtler Ernst Forsthoff beispielsweise hat das schon in den 50er, 60er Jahren ganz scharf kritisiert, dass diese Rechtsprechung eigentlich gar keine Rechtsprechung mehr ist. Es ist auch weniger eigentlich ein Gericht, sondern mehr eine politische Instanz. Stichwort Juridifizierung der Politik. Und dass die sich im Grunde auch gar nicht mehr an Gesetzestext halten. Das ist ja die Aufgabe eigentlich eines Richters. Ich habe den Gesetzestext, ich habe den Sachverhalt, ich muss es subsumieren. Ja. Und es muss auch für den Bürger in irgendeiner Weise auch als juristischer Laie nachvollziehbar sein. Und das ist es nicht. Und wir haben ewig lange, diese Urteile sind mittlerweile 150, 200 Seiten lang, wo wirklich in epischer Breite Dinge niedergelegt werden, auf die es für die konkrete Entscheidung überhaupt gar nicht ankommt. Und daran kann man sehen, dass man sich doch in Karlsruhe bestimmter inhaltlicher Dinge annimmt, die den Verdacht erregen, dass es sich um eine politische und nicht um eine juristische Instanz handelt. Deswegen sprechen ja viele, auch der Begriff Covid, das immer, hört man immer häufiger, auch unter Juristen, von der Karlsruher Republik. Also nicht mehr Bonner Republik, aber auch nicht Berliner Republik und auch nicht das, was man früher gesagt hat, Bonn wird Weimar. Bonn ist auch nicht Bonn und Bonn ist auch nicht Berlin, sondern Bonn und Berlin sind Karlsruhe geworden. Und deswegen auch dieses Gerangel, was ja in den letzten Monaten jetzt deutlich geworden ist, dass da die ganz klare Macht ist in Karlsruhe, auch jenseits des Parlamentarismus. Es gibt ja da auch einzelne Richter, die das ganz offen sagen, dass wir viele, für zum Beispiel die neu berufene Richterin Kaufhold, vertritt das in ihren wissenschaftlichen Veröffentlichungen ganz offen. Das muss man begrüßen, dass die Dinge ganz klar auf den Tisch gelegt werden, dass bestimmte Dinge einfach parlamentarisch nicht mehr durchsetzbar sind und deswegen über die Judikative in den Herrschaftsapparat eingespeist werden müssen. Und das ist natürlich aus Sicht des Bürgers eine sehr bedrohliche Entwicklung.
Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf1-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf1.
Sind jetzt gleich mehrere Punkte, die Sie angesprochen haben. Ich will mal versuchen, sie hintereinander abzuarbeiten. Aber das Erste, kann man sagen, wir haben so eine Art moralische Haltungs- und Gesinnungsrepublik und Rechtsprechung, bei der dann der Richter sagt, naja, Haltung ist jetzt kein juristischer Begriff, also nennen wir es Menschenwürde.
Ja, also das würde ich vielleicht nicht zu 100%, aber das ist in vielen Verfahren, die ich auch selber geführt habe, nicht nur im Strafrecht, sondern auch in zum Beispiel was weiß ich, verwaltungsrechtlichen Verfahren, wo es um bestimmte Dinge geht, eine Partei braucht einen Versammlungsort oder viele Dinge, oder denken Sie im Arbeitsrecht, ist diese ganzen Kündigungen, die wir haben gegen Leute, die da irgendwo diffamiert wurden und denunziert wurden. Da ist es natürlich schon so, dass man, wenn man da in der Praxis ist, nach außen lassen sich die Richter in der Regel nichts anmerken, aber man merkt natürlich schon, dass sie zeitweise entsprechend unter Druck stehen. Das ist ganz klar. Und da ist es wieder, das ist jetzt auch wieder das Thema von vorhin mit der historischen Entstehung und dem heutigen, wir haben ja nach wie vor hervorragende Dinge im Grundgesetz stehen, unter anderem diese Unabhängigkeit des Richters, Artikel 97 Grundgesetz. Das ist aber natürlich ein theoretischer Freiraum. Den müssen Sie ausfüllen als Richter. Und dazu müssen Sie natürlich auch eine Persönlichkeit sein. Und Sie müssen zum Beispiel eben dann in Corona zum Beispiel als Verwaltungsrichter müssen Sie sagen, so, das geht bei mir nicht. Das wird vielleicht in der Oberinstanz aufgehoben. aufgehoben oder sonst was, aber ich lasse mir diese Dinge hier nicht bieten. Diese ganzen Verordnungen, diese ganzen Sachen werden von meinem Gericht aufgehoben. Und niemand kann ihn belangen. Es kann kein Oberrichter kommen und sagen, sie haben das falsche Urteil gemacht, sie werden nicht mehr befördert oder so etwas. Aber die Erfahrung lehrt, dass es leider nicht, dass dieser Freiraum viel zu wenig genutzt wird. Denn es ist wirklich ein Königsrecht eigentlich des Richters, was er hat. Und da wird viel zu wenig draus gemacht.
Ich wollte noch vielleicht ein bisschen auf etwas anderes hinaus. Also wenn wir uns die Debatten so der letzten Monate ansehen, auch die juristischen Debatten beispielsweise, gibt es ein ethnisches deutsches Volk? Darf man das sagen oder ist das schon verfassungswidrig? Das kam jetzt vom Bundesverwaltungsgericht, aber ich meine, dass es auch im Bundesverfassungsgericht oder vor dem Bundesverfassungsgericht eine Rolle gespielt hat. Da wird ja im Grunde ein, wenn man so will, moralisch-politischer Wertung, was ist ein Volk, zu einer Art Verfassungsgrundsatz gemacht und ein langjähriger, jahrzehntelanger, vielleicht jahrhundertelange Position zu dieser Frage ins Gegenteil verkehrt. Also da.
Ja, auf jeden Fall. Da ist Ausgangspunkt das Nicht-Verbotsurteil betreffend die NPD des Bundesverfassungsgerichts vom 17. Januar 2017. Das ist eigentlich der maßgebliche Dammbruch, was jetzt immer kommt vom Bundesverfassungsgericht Leipzig oder vielen Verwaltungsgerichten und so weiter. Das wird dann durch die Unterinstanzen durchdekliniert, das ist völlig klar. Man beruft sich aber immer auf diese Ausgangsentscheidung. Und das war natürlich ein absoluter Dammbruch und die Verabschiedung eigentlich vom ethnischen Volksbegriff, der ja bis Ende 1999 herrschende Gesetzeslage in der BRD war. Also wenn, und das ist natürlich ungeheuerlich, in diesem Urteil wird die Behauptung aufgestellt, der ethnische Volksbegriff sei im Begriff des Nationalsozialismus. Also wenn das richtig wäre, hätten wir von 1949 bis 1999, also über 50 Jahre in der BRD, eine nationalsozialistische Gesetzeslage gehabt. Das ist völlig absurd. Außerdem weiß auch jeder, der sich geschichtlich einigermaßen auskennt, dass im Mittelpunkt des NS-Staates die Rasse stand und nicht das Volk. Das ist also besonders heimtückisch und widersinnig, so zu operieren. Aber leider ist es so, Richter sind Geländerdenker. Die unteren Richter schauen nach Karlsruhe. Und dann werden diese Dinge eben durchexekutiert. Und deswegen ist das eine enorm schiefe Ebene, die ganz maßgeblich aus Karlsruhe kommt.
Wir haben ja so einen Art gegenseitige, ich weiß nicht, ob man es Abhängigkeit oder unterschiedliche Machtverteilung nennen könnte, aber das kann ja dann auch Inhalt gleich meiner Frage sein. Die Richter, und wir haben diese Debatte in diesem Jahr massiv gehabt, am Bundesverfassungsgericht werden formal vom Bundestag gewählt, normalerweise einfach nach Parteiproporz mehr oder weniger bestimmt. Das war jetzt in diesem Jahr etwas anders. Und Sie sagten, in Karlsruhe wird vieles entschieden, was parlamentarisch nicht mehr durchsetzbar ist. Und deshalb haben wir eine Karlsruher Republik.
Ja, so könnte man
ist das es sagen. Jetzt die Politik, die quasi ihre Richter nach Karlsruhe schickt? Oder ist es ein abgekoppeltes Gericht, das nach eigenem Gutdünken Recht spricht, das dann für die Politik verbindlich ist und damit eigentlich eine Entmachtung des Parlaments darstellt?
Ja, also früher war es so, es war ja so, da waren früher die beiden großen Volksparteien, SPD und CDU, und da hat man sich geeinigt, dann kam, hat die FDP auch nochmal ab und zu einen Richter bekommen und so weiter. Und das lief über viele Jahrzehnte. Und da hat man dann aber auch festgestellt, dass wann bestimmte Richter über ein bestimmtes Ticket reinkamen, wenn sie dann aber drin waren, dann sind sie ja für 12 Jahre, also wenn sie da nicht irgendwie die Sekretärin vergewaltigen oder die silberne Löffel stillen, bleiben sie da in der Position drin. Und das war dann häufig so, dass sie daraus was gemacht haben. Also sich dann im Grunde von diesem Ticket, auf dem sie nach Karlsruhe reingekommen sind, doch relativ befreit haben und viele Parteien dann so oder der einzelne Parteivertreter dann gesagt hat, ja, also der ist aber so undankbar irgendwie, ohne uns wäre der ja gar nicht reingekommen. Ja. Und das, muss ich sagen, kann ich in den letzten Jahren überhaupt nicht mehr beobachten. Man ist auch so unklug, dass man dann direkt, denken Sie an den derzeitigen Bundesverfassungsgerichtspräsidenten, der direkt aus seiner politischen Laufbahn stellvertretender Fraktionsvorsitzender direkt 1:1 nach Karlsruhe wechselt, das hatten wir auch schon ein paar Mal, und das ist alles sehr, sehr unklug, und daraus kommen dann auch diese Dinge, dass man da zusammen sich zum Essen trifft und überhaupt nicht sieht, was das für ein Schaden ist. Und vielleicht ein anderes konkretes Beispiel haben wir, glaube ich, alle noch gut in Erinnerung. Das ist jetzt auch schon 5,5 Jahre her. Der Parlamentsskandal in Erfurt mit der Wahl des damaligen, des dortigen FDP-Manns als Ministerpräsident. Sie kennen die ganze Geschichte. Die Kanzlerin hat aus Südafrika, glaube ich, damals gesagt, ja, das ist ein unverzeihliches Wahlverhalten, muss sofort rückgängig gemacht werden. Wurde dann auch rückgängig gemacht, innerhalb, glaube ich, von 3 oder 4 Tagen. Die AfD hat damals dagegen geklagt, einen Monat später, das war 2020. Wann ist die Entscheidung ergangen? 2,5 Jahre später, da war die Frau Merkel schon lange nicht mehr Bundeskanzlerin. Und da hat man dann seitens Karlsruhe die Rechtswidrigkeit dieses Vorgehens festgestellt. In der Tat, richtig. Aber wenn das richtig funktionieren würde mit den Checks and Balances und wenn die Gewaltenteilung wirklich da wäre, dann wäre natürlich diese Entscheidung einen Monat nach den Erfurt-Ereignissen da gewesen. Die Kanzlerin hätte sich wäre quasi als offene Verfassungsfeindin von Karlsruhe gebrandmarkt worden und hätte sich also eigentlich wäre kaum um einen Rücktritt herumgekommen. Das wäre für mich eine klare Gewaltenteilung, wo man sagt, so, wir haben entsprechende Recht und Gesetz und das gilt auch für die Kanzlerin. Und wenn die sich danach nicht hält, dann haben wir Gott sei Dank ein Gericht in Karlsruhe, was das zurechtstellt. Und das kann ich nicht erkennen. Diese Korrekturmöglichkeit ist mehr oder weniger abhanden gekommen.
Ist ohnehin lange her, glaube ich, dass leitende Politiker sowas wie einen Rücktritt aufgrund einer solchen Affäre gemacht haben. Ich glaube, der letzte Fall, der mir in Erinnerung ist, war Manfred Stolpe, der als Ministerpräsident von Brandenburg gegangen ist, nachdem ihn das Bundesverfassungsgericht angezählt hat durch seine Rolle bei der Einführung der doppelten Staatsbürgerschaft. Ich glaube, es ist 25 Jahre her. Ja. Da gibt es einen jüngeren Fall.
Ja, also das stelle ich auch fest. Ja gut, das ist Teil dieser organisierten Verantwortungslosigkeit in der Bundesrepublik bei vielen Dingen. Also ich sage immer, vor 100 Jahren hätte man sich noch erschossen. Vor 50 Jahren wäre man sofort fristlos entlassen gewesen. Und vor 20 Jahren wäre man dann vielleicht tatsächlich freiwillig gegangen. Und heute macht man eine Pressekonferenz und erklärt, warum eigentlich doch alles gar nicht so schlimm ist. Also Verantwortung ist eigentlich etwas, was es hier überhaupt nicht mehr gibt. Und das ist natürlich auch ein Problem, das durchaus mit dieser Rechtsstaatsthematik zusammenhängt.
Sie hatten Thüringen angesprochen, ohne zu weit abzuschweifen. Wir hatten im letzten Jahr bei der Parlamentseröffnung in Thüringen, ja, da gab es auch einen ziemlichen Tumult zwischen den Parteien und anschließend, also die CDU wollte gegen den Alterspräsidenten der AfD eine bestimmte Tagesordnung durchsetzen und ein Abgeordneter der CDU hat dann seinen Vater angerufen, aber nicht, weil es sein Vater war, sondern weil er Richter am Landesverfassungsgericht in Weimar von Thüringen war, wo ich mir auch gedacht habe, hätte das doch wenigstens einen anderen Abgeordneten aus eurer Fraktion machen lassen, dann sieht's nicht so blöd aus. Aber so weit denkt man dann wohl nicht.
Also daran, das ist natürlich völlig richtig, was Sie sagen. Und dass man da so unvorsichtig oder so unklug ist, zeigt natürlich, dass mittlerweile nicht nur die gewaltenteilenden Instanzen nicht mehr richtig funktionieren, sondern dass man offensichtlich darüber auch gar keine Vorstellung mehr hat, sodass es einem gar nicht unangenehm ist, wenn man da im Grunde ins Fettnäpfchen tritt. Ja? Es wird also noch nicht mal mehr Kulissen Schieberei betrieben. Und das ist natürlich äußerst, äußerst bedenklich.
Wir haben darauf hingewiesen, dass Kommentatoren, Verfassungsrechtler, Juristen schon in den 50er Jahren auf diese Entwicklung hingewiesen haben. Ja. Die Atlantikcharta plötzlich oder was auch immer. Ich würde es mal grundsätzlicher fragen, trug die Bundesrepublik, so wie sie konstruiert ist, den Keim dieser Entwicklung bereits in sich, war ja vielleicht sogar unvermeidlich?
Ja gut, da sind wir natürlich bei der Gründungsphase 1948, 1949 der Bundesrepublik. Und da gibt es ja, das ist natürlich wieder ein eigenes Thema, aber vielleicht kann man schon mal sagen, das Grundgesetz ist demokratisch nicht legitimiert. Deswegen gibt es ja diesen Artikel 146, dass das Grundgesetz dann außer Kraft tritt, wenn das deutsche Volk in freier Selbstbestimmung eine Verfassung für sich bestimmt. Und der SPD-Politiker Carlo Schmid hat im September 1948 im Parlamentarischen Rat gesagt, das Grundgesetz ist die Organisation einer Modalität der Fremdherrschaft. Man war sich also durchaus, und ist die reale Verfassung ist das Besatzungsstatut, hat Carlo Schmid gesagt. Und das Grundgesetz ist also nicht das Ergebnis einer souveränen politischen Entscheidung eines Volkes, sondern ist, wie Ernst Forsthoff mal gesagt hat, das Produkt einer Lage, einer ganz bestimmten Lage. Indem man natürlich gehofft hat, dass sich das anders sich weiterentwickelt. Und möglicherweise waren tatsächlich unter den damaligen Voraussetzungen andere Möglichkeiten auch tatsächlich nicht gegeben. Das will ich gar nicht in Abrede stellen. Die Frage ist natürlich nur, was wird daraus und was ist daraus geworden? Und das ist schon sehr bedenklich, dass wir natürlich, das meine ich, dass das Mittelbau durchaus auch den Rechtsstaat bestimmt, dass wir, ich sagte es schon, das Grundgesetz ist demokratisch nicht legitimiert. Wir sind in der UNO unterworfen einer UN-Charta, in der Deutschland nach wie vor nach Artikel 53, 107 als Feindstaat definiert wird. Und diese Dinge sind aus meiner Sicht durchaus, das ist nicht Schnee von gestern, wie man ja gesehen hat, an dieser Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dass man auch die Atlantikkarte sich noch bezieht. Und das wirft natürlich die Frage auf, ob nicht möglicherweise eben dieser Staat doch noch in vielen Dingen mit Problemen zu tun hat, die eigentlich aus seiner, ja, jemand hat es mal formuliert, als befleckte Empfängnis, das ist vielleicht etwas bösartig, aber jedenfalls keine normale Staatsgründung ist.
Dann sagen viele, jetzt brauchen wir endlich mal eine Verfassung. Das Gegenargument wäre, wenn der heutige Bundestag oder die heutigen politischen Funktionseliten eine Verfassung schreiben, dann werden wir lernen, dass man selbst das Wort Verfassung gendern kann. Also bleiben wir besser beim Grundgesetz.
Ja, dafür spricht natürlich vieles. Viele kluge Staatsrechtler sagen ja, um Gottes Willen, lasst uns bloß mit dem Besteck, was wir 1949 haben, weiterarbeiten. Da haben wir immerhin diese Begriffe deutsches Volk, ist ja alles noch drin. Das ist ja alles höchst, höchst peinlich für die herrschende Nomenklatura. Und ich glaube auch, dass die Voraussetzung wäre für eine neue Verfassungsgebung, das wäre ein kompletter Sinneswandel, der hier müsste auch gehen, ohne politische Brüche ist er nicht zu haben. Und wenn diese politischen Brüche nicht stattfinden, da können wir durchaus jetzt an Ihrem Begriff von vorhin revolutionärer Rechtsstaat anknüpfen. Wenn es diese Revolution, also wenn es so eine Art 9. November für den Westen gibt, dann wäre der Punkt, wo man an Artikel 146 denken könnte. Aber vorher eher nicht. Ich glaube, dass man vorher durchaus mit vielen Dingen, die im Grundgesetz stehen, selbstverständlich, diese ganzen Dinge sind ja übrigens nicht vom Grundgesetz erfunden worden, sondern gehen ja ganz maßig auf die Paulskirchenverfassung und auch überhaupt europäisches Verfassungsrecht zu. Montesquieu, Rousseau und so weiter, das ist ja alles nicht in Bonn oder in Herrenchiemsee erfunden worden, sondern das sind aber auch durchaus richtige Dinge, die alle übernommen wurden. Die Frage ist halt nur die Interpretation. Auch das Bekenntnis zur Menschenwürde und dass die Menschenwürde unantastbar ist, das ist ja völlig selbstverständlich. Ich kenne niemanden, der das irgendwie bezweifelt. Die Frage ist nur, und wenn Sie schauen, was wird heute daraus gemacht? Und es wird im Grunde, liest man also heute diesen Artikel so, nach dem Motto, die Würde des Deutschen ist antastbar. Das ist das, was ich feststelle. Und dass man versucht, die Zugehörigkeit zu einem Volk, die Zugehörigkeit zu einem Staat auszuhöhlen, indem man sagt, Menschenwürde haben alle. Ja, und wenn ich hier den sage, der gehört zum Volk und der gehört nicht zum Volk, dann grenze ich den aus und das verletzt seine Menschenwürde. Das ist völlig absurd. Wenn ich irgendwie morgen nach Afghanistan fliege oder nach China, werde ich im Regelfall ordentlich behandelt. Aber es ist von vornherein klar, dass ich nicht zu diesem Volk oder Völkern gehöre und niemand nimmt daran Anschluss. Kein Reisender des 19. Jahrhunderts wäre auf die Idee gekommen, dass er, wenn er irgendwie nach Afrika geht, dass er da ausgegrenzt wird. Das ist völlig absurd und es ist hier unser Land und deswegen bestimmen wir, wer in dieses Land reinkommt, wer rausgeht. Und selbstverständlich wird die Menschenwürde gewahrt, aber Menschenwürde heißt eben nicht, dass ich Inhaber von Staatsbürgerrechten bin. Und ja.
Sie hatten gesagt, das Recht, der Rechtsstaat ist oder war zumindest immer so eine Schönwetterveranstaltung, wenn er nicht wirklich in eine Krise, in eine Herausforderung gerät. Also wenn alles stabil ist, wenn sozusagen jeder sich auch an die rechtlichen Abläufe hält und auch in der Hoffnung, vielleicht den nächsten Prozess mal zu gewinnen. Aber in dem Moment, wo eine Krisensituation ausbricht, dann endet es ohnehin. Warum? Weil der Rechtsstaat oder weil die Gerichte dann endgültig ihre Rolle als Machtinstrument annehmen oder weil der Staat sagt, was der Richter da sagt, interessiert uns einfach nicht mehr, weil jetzt fängt Machtpolitik an.
Ja, ich würde vielleicht mal vorschlagen, Sie sagen jetzt Machtpolitik und ich gehe davon aus, dass Sie natürlich maßgeblich auch an das Strafrecht denken. Hatten wir ja vorhin ja schon mal Thema Hausdurchsuchung, Haft und so weiter. Sie müssen sehen, über 80% der praktischen Jurisprudenz ist Zivilrecht, auch ganz unpolitische Verfahren. Es geht darum, dass Sie in vertretbarer Zeit einen Titel bekommen, wenn der Schuldner nicht zahlt und so weiter. Diese Dinge laufen noch, allerdings auch mit großen Unberechenbarkeiten. Ich habe darüber ja lange praktiziert. praktische Erfahrung sammeln müssen, dass man den Mandanten kaum mehr beraten kann, wie lange das geht, wie es ausgeht, was es kostet. Das ist alles eine sehr schwierige Materie. Wenn Sie dann den Titel erstritten haben, dann bringen Sie die ganzen Probleme der Zwangsverstreckung mit, ja, mit dem Schuldnerschutz, der also abenteuerlich ist. Sie kriegen niemanden mehr aus seiner Wohnung raus, auch wenn Sie einen Titel haben und so weiter. Diese Dinge sind allgemein bekannt. Und ich würde mal sagen, die zweite Ebene, die Sie angesprochen haben, ist das, was die Leute mehr mitbekommen, was jetzt ja auch gerade ganz aktuell ist hier, wenn man den Professor Bolz nennt und so weiter, diese ganz konkreten strafrechtlichen Sachen, die jetzt ja mittlerweile richtig durchgesickert sind. Und da liegen sicherlich für den Außenstehenden die größten Probleme, und da macht sich, da kann man, glaube ich, schon von einer Erosion des Rechtsstaats sprechen auf mehreren Ebenen, was auch dem Jurist, da müssen Sie nicht Jura studieren, um das zu erkennen. Beispielsweise zum Beispiel die Diskrepanz des Strafmaßes. Wenn es also um Straftaten geht, wo der Staat eigene Interessen hat, denken Sie zum Beispiel an Steuerdelikte, denken Sie aber auch an politische Verfahren, beobachten wir eine stellenweise Überhärte, die unglaublich ist. Ich habe ja schon Steuerberater, die man mit erlebt, die man mit Fußfesseln vor Gericht vorführt, also wie in China, wenn es da ums Geld geht. Ja. Aber auf der anderen Seite erleben wir Straftaten gegen die bürgerlichen, gegen Leben, Gesundheit, Freiheit und so weiter, wo wir mittlerweile skandalös niedrige Strafmaßen, gibt manchmal für Körperverletzung mit Todesfolge, teilweise auch Vergewaltigung, gibt es Bewährungsstrafen. Und das ist natürlich ungeheuerlich, insbesondere wenn Sie das vergleichen mit den Strafmaßen, die bei anderen Verfahren ausgeworfen sind. Aber es ist nicht nur diese Diskrepanz des Strafmaßes, zum Beispiel auch Sonderrecht für Politiker. Sie kennen diesen neuen Paragraph 188 StGB, man spricht von der Majestätsbeleidigung von Politikern. Da gibt es eine richtige Latte von Verurteilungen mittlerweile, und das halte ich für sehr problematisch. Eine andere Sache im Strafrecht, die Sie auch kennen, ist das viel diskutierte Weisung, die Weisungsabhängigkeit der Staatsanwaltschaft. Da sollte man auch mal ins Ausland schauen. Das ist in Frankreich, in Italien ist es grundsätzlich anders. Und es müsste selbstverständlich, die Staatsanwaltschaft müsste so unabhängig sein wie der Richter auch. Ja. Und ja gut, es gibt natürlich viele Dinge, die noch mal zu nennen können. Natürlich haben wir mittlerweile auch eine Willkür bei Hausdurchsuchungen. Die Grundsatz ist ja so, dass das nur mit richterlichen Durchsuchungsbefehl geht, ganz bewusst richterlich. Ja. Die Staatsanwaltschaft kann das beantragen, aber es ist halt leider so, dass es kaum einen Richter gibt, der der Staatsanwaltschaft vielleicht auch mal so einen Antrag zurückweist und sagt, das reicht mir nicht. Ja. Warum schreibt ihr nicht erstmal den Professor Bolz an, ob er diesen Tweet da gesetzt hat oder nicht? Vielleicht sagt er euch ja, dass er den Tweet gesetzt hat, da braucht er dem Mann hier nicht auf die Bude rücken. Ja. So, das heißt, verhältnismäßig. Und diese Dinge, die sind geraten oft aus dem Lot, und dann gewinnen die Leute mehr und mehr den Eindruck, ja, die Hausdurchsuchung, die dient ja nicht der Rechtspflege, sondern der Einschüchterung. Es geht um Machtdemonstration, und da sind wir natürlich dann schon beim Stichwort totalitärer Liberalismus. Es werden hier die Dogmen entsprechend durchgesetzt, und wer da nicht mitgeht, der wird auch strafrecht, wird nicht nur sonst diffamiert, beruflich, Wohnungssuche, arbeitsrechtlich und so weiter behindert, sondern dem rücken wir auch auf die Bude.
Kommen wir gleich nochmal auf den Begriff, aber einen kleinen Einschub, dass mit dem Richter, der generell sowas dann nicht ablehnt oder nur ganz selten, ist das eine Krisenerscheinung oder ist es mehr so, naja, in der Gerichtskantine wird dann eben gesagt, hier, ja. Emil, unterschreib mal, wir kennen uns doch.
Ja, also so läuft es natürlich nicht, aber in der Sache ist es natürlich richtig, was Sie sagen. Diese Durchsuchungsbefehle werden von der Staatsanwaltschaft vorgeschrieben, quasi schon. Ja. Und es geht nur noch um die richterliche Unterschrift. Und dann ist es natürlich eine Art Kriegserklärung, wenn der Richter sagt, und da sind Sie schon mit der Kantine, und dann trifft man sich vielleicht 2 Stunden später in der Kantine und guckt sich böse an. Ja, das sind natürlich Dinge, das ist so ähnlich wie die Instanzen, Züge, die dann im gleichen Haus sind und sich auch wieder in der Kantine treffen. Das ist ein großes Problem. Aber da muss ich einfach sagen, wenn ich da eine Rolle habe als Richter und gerade bei dem Durchsuchungsbefehl, das ist monopolisiert auf diese richterliche Entscheidung, der ist zuständig, kein anderer. Die können nicht sagen, ja, der hat mir das abgelehnt, der Richter, jetzt gehe ich zu einem anderen. Nein, das ist der zu. Und wenn der Zuständige sagt, ich mache es nicht, dann findet es eben nicht statt. Ja? Und da kann ich als Richter nicht sagen, ja, die Staatsanwaltschaft, die wird schon Recht haben oder so, genau, muss mir die Akte gar nicht angucken oder so irgendwie. Und das sind Missstände, die benannt werden müssen und die nicht in Ordnung sind.
Was ist totalitärer Liberalismus.
Ja, das ist ein Begriff, den ich mal in dem Vortrag schon vor vielen Jahren mal geprägt habe, natürlich auch, um die Leute etwas zu provozieren. Das hört sich ja scheinbar widersprüchlich an, ja, das ist aber aus meiner Sicht, das ist nicht so, weil diese exaltierte Ausübung von Freiheitsrechten im negativen Sinne, die wir hier beobachten, die mangelnde Ordnung, die Zerfall der Ordnung, die mit diesem überall platzgreifenden Liberalismus verbunden ist, wird dann durchaus, da sind wir jetzt wieder beim Strafrecht, versucht, mit strafrechtlichen Mitteln zu verteidigen oder aufrechtzuerhalten. Und das trägt totalitäre Züge. Oder denken Sie mal an die berühmten Romane von Huxley mit der Spaßgesellschaft, also dass die Leute bei Laune gehalten werden. Das ist die eine Geschichte, aber wenn sie dann nicht mehr funktionieren, dann gehen wir wieder zurück zu Orwell und mit dem entsprechenden Druck von oben. Also das ist so, habe ich das diese Regierungsform hier lange empfunden. So viel Huxley wie möglich und so viel Orwell wie nötig. Und das ist das, was ich eigentlich damit meine, mit totalitärem Liberalismus.
Die Welt ist aus den Fugen geraten. Doch der Wunsch nach Frieden lebt in uns allen. In dieser Zeit haben viele Menschen das Bedürfnis, ein stilles Zeichen zu setzen. Jetzt die Friedensmedaille im Auf-ein-Shop bestellen. Ich habe Nein zum Krieg gesagt. Zeit zum Aufwachen. Mit unseren sorgfältig ausgewählten Büchern aus dem Auf-ein-Shop holen Sie sich den entscheidenden Wissensvorsprung. Über 900 Bücher in den Bereichen Politik und Geschichte, Corona, Gesundheit, Krisenvorsorge, Finanzen und vieles mehr. Bücher, die Ihnen das System am liebsten verschweigen würde. Holen Sie sich fesselnden Lesestoff. Jeder Einkauf unterstützt auch die Arbeit von Auf 1.
Ich hatte so in den letzten Jahren, so ab 2020 in der Corona-Zeit, etwas den Eindruck, dass eine Politik entstanden ist, die gesagt hat, also in einer bestimmten Phase von Krisenentwicklung, da müssen wir jetzt langsam mal Schluss machen hier mit vor Gericht palavern. Jetzt wird durchgegriffen. Und die Gerichte haben das am Ende mitgemacht. Haben Sie das ähnlich empfunden?
Ja. Also das ist auf jeden Fall das Versagen der Justiz in der Corona-Zeit, insbesondere der Verwaltungsgerichte und auch der Verfassungsgerichte, ist skandalös. Denn das ist ja gerade der Lackmustest für einen Rechtsstaat, wenn es zu solchen Sondersituationen gibt, ob dann noch diese Grundrechts in ihrem eigentlichen Gehalt gewahrt werden oder nicht. Und was wir da erlebt haben, das brauche ich Ihnen ja alles gar nicht so sagen, das ist natürlich wirklich unterirdisch, was da passiert ist. Und vor allen Dingen skandalös ist, dass man keine eigene Beweisaufnahmen durchgeführt hat. Man hat diese ganzen Ansagen von dem Robert-Koch-Institut 1:1 genommen. Und wir wissen ja heute, ist ja alles belegt, wie viele Dinge da von Grotten falsch waren und inwieweit man da in die Rechte der Menschen eingegriffen hat. Und das ist natürlich sehr bedenklich, dass die Justiz sich da unter keinen Umständen irgendwie mit Ruhm bekleckert hat, sondern in vieler Weise skandalös versagt hat.
Es gab auf Seiten der Maßnahmenkritiker oder der Kritiker dieses im Grunde totalitären Entwicklungssprungs viele Juristen, die dann natürlich gegen diese Maßnahmen geklagt haben und sich regelmäßig abgeholt haben, ein Urteil ist alles richtig, wie es der Staat macht. Haben diese Juristen sozusagen den Übergang vom Rechtsstaat zum Machtinstrument Justiz nicht richtig erkannt? Haben sie möglicherweise auch einem politischen Protest einen Bärendienst erwiesen, wenn man sich dann immer wieder in die Niederlage abholt?
Ja, das glaube ich nicht unbedingt, dass man sagen muss, natürlich, gut, das ist natürlich eine Berufskrankheit, als Jurist denken Sie natürlich, das ist ja auch, als Anwalt denken Sie natürlich in die, klar, Sie die schauen ins Grundgesetz, Artikel 19 Absatz 4, Sie haben Rechtsschutzgarantien gegen staatliche Maßnahmen von oben und dann ist es Ihre Aufgabe für den Mandanten, die bestmöglichste Lösung zu sehen, auch wenn Sie oft den Eindruck haben, ja, da kriegen wir sowieso nicht recht, aber es ist also so, wenn Sie es nicht machen, dann heißt es später, ja, hättet ihr doch mal die Gerichte angerufen, was habt ihr denn da für einen Anwalt gehabt und so weiter. Deswegen ist man häufig als Anwalt auch gezwungen, ganz bestimmte Dinge grundsätzlich durchzuziehen und sich eben nicht geschlagen zu geben und auch nicht auf irgendwelche Deals einzugehen oder sonst im Strafrecht, sondern manche Dinge einfach entsprechend durchzuziehen. Aber natürlich ist das eine Entwicklung, wo man manchmal schon an seinem Beruf zweifeln kann. Ja? Und wenn man das dann erlebt, wie Mandanten, wenn sie bei Gericht rausgehen, richtig desillusioniert sind, und gerade die Deutschen mit ihrem Rodosment hat schon vor dem Ersten Weltkrieg den Deutschen ein rührendes Legalitätsbedürfnis attestiert, die wirklich eine grundsätzlich ist der Deutsche sehr affin für Gericht und die Autorität des Gerichts und so weiter. Und das habe ich in meiner Praxis leider öfters erleben müssen, dass da das wirklich eine richtig kalte Dusche ist, wenn die Mandanten sehen, wie es da im Einzelnen zugeht. Und dass sie sich das nicht so vorgestellt haben, wie eine unabhängige Justiz funktioniert.
Also der Deutsche geht vor Gericht, der Franzose zieht vors Rathaus. Ist vielleicht in einer Krisensituation das Französische doch das Erfolgversprechendere, oder?
Ja, ja. Der Franzose, der zündet dann auch gleich die Reifen an und so irgendwie. Ja, natürlich sind die Franzosen oder die Polen oder die Iren sind natürlich ein politisches Volk als wir. Da möchte ich aber die Deutschen auch mal wieder in Schutz nehmen. Natürlich ist es so, wenn sie die richtige Obrigkeit haben, funktioniert eben bei uns auch alles viel besser, weil die Dinge eben nicht ständig hinterfragt werden. Das soll man nicht nur negativ sehen. Das ist so die alte preußische Tradition, die, wenn die Obrigkeit einigermaßen stimmt, ja sehr effektiv und sehr vernünftig ist. Aber ich würde mir heute wünschen, dass viele Deutsche etwas französischer dächten und natürlich selbstverständlich sind das politische Fragen und es ist nichts damit gedient, da sind wir wieder bei dem Karlsruhe-Thema, wenn man politische Fragen juristisch kostümiert, dann sind wir auch wieder bei dem Thema Verantwortung. Es gibt einfach Dinge, die müssen politisch entschieden werden und da muss einer für gerade stehen. Denken Sie zum Beispiel, was weiß ich, 1948 Währungsreform, Ludwig Erhard. Ja? Das war, wie wir heute wissen, ein absoluter Ritt auf den Tiger, der absolut hätte schief gehen können. Ist es nicht schiefgegangen? So. Wenn es aber schiefgegangen wäre, wer wäre verantwortlich gewesen? Ja, Ludwig Erhard. Und er wäre auch sofort zurückgetreten, selbstverständlich. Aber bei den Richtern ist es halt so, dann weiß man gar nicht mehr, ja, das ist ein Kollegium mit 8 Richtern oder in den Schwurgerichtskammern sind wir mit 5 Richtern. Und die Richter, die gibt's in 10 Jahren, 15 Jahren an der Stelle gar nicht mehr. Also was ich sagen will, Verantwortung muss sichtbar sein. Ja? Da muss einer sein Gesicht hinhalten und muss dafür gerade stehen. Und das ist das, was wir zu wenig sehen. Und da ist auch dieser Rechtsstaat, diese Rechtsstaatspraxis heute durchaus mitschuldig dran.
Gesellschaften neigen, oder jedenfalls habe ich für die Bundesrepublik den Eindruck, sehr viel über Rechtsprechung und über auch Kodifizierung regeln zu wollen und vielleicht auch Dinge, die sich, wir haben am Anfang darüber gesprochen, etwas doch dem menschlichen Einfluss entziehen. Also ich glaube, wenn ein Gericht urteilen würde, morgens geht der Mond auf und abends geht er unter, dann steht das vielleicht im Urteil, aber der Mond wird sich nicht dran halten. Wenn ein Gericht urteilt, dass es 76 Geschlechter gibt, hat da eine Rechtsprechung oder ein Gericht vielleicht nicht mehr ganz begriffen, was ihre Rolle ist? Oder nimmt sich einfach etwas heraus, wo die Natur nur lacht?
Ja, diese Kritik gilt aber natürlich vor allen Dingen für den Gesetzgeber. Der bereitet ja die abenteuerlichsten Dinge vor. Da muss ich wieder teilweise die Richter sogar wieder in Schutz nehmen. Die müssen ja im Grunde normalerweise die Gesetze nur anwenden. Ja, aber in diesem Graubereich, von dem ich vorhin sprach, gerade im Verfassungsrecht, ist es natürlich häufig so, dass man da auch durchaus kreativ wird. Die Aufgabe der Rechtsprechung ist ja auch, Gesetzeslücken zu füllen. ja, und was mit vielleicht ein Gesetzestext, der irgendwie halb tot ist oder nicht richtig lebendig erscheint, mit zum Leben zu erwecken. Und das war eigentlich eine sehr gute Praxis, dass eine über Jahre gefestigte Rechtsprechung, heißt es dann, oder Juristen oder die sogenannte herrschende Rechtsprechung, da hatte man dann ruhiges Fahrwasser, da konnte man auch dem Mandanten dann einen entsprechenden Rat geben und konnte sagen, so bitte, wenn die beiden Zeugen, die Sie haben, wenn die so und so aussagen, dann geht der Prozess so und so aus. Ja? Aber diese Unsicherheit, diese Sicherheit ist schon lange weg, oder diese einigermaßen zumindest Berechenbarkeit. Sicherheit gab es früher auch nicht, aber die Berechenbarkeit ist weg. Und das macht das Prozessführen heute für ja so, sowohl die Profis, also die Anwälte, als auch die Mandantschaft sehr schwierig und sehr unberechenbar.
Mhm. Sie hatten kurz auch angesprochen auf diese Rolle auch der Gerichte innerhalb der Corona-Zeit. Ich habe mich immer so gefragt, woran liegt das? Liegt es daran, dass diese Richter oder auch die Juristen, dass die eben auch Karl Lauterbach im Fernsehen sehen und sich dann in den Schlaf zittern? Oder liegt es daran, dass sie wissen, wer ihr Minister ist und was der will?
Ja, gut, das ist klar. Natürlich sind die, wir hatten es, glaube ich, vorhin schon mal angesprochen, die Richter sind natürlich nicht im luftleeren Raum, sondern die gucken abends auch die Tagesschau und was weiß ich, die Landsendung mit Lauterbach oder so irgendwas. Und da glaube ich schon, dass das ein Problem ist, dass sie sich eben in diesem metapolitischen Umfeld, in dem ja wir alle leben, ja, wo es ein, sagen wir mal, ein Kraftakt ist, wenn man sagt, nö, das lasse ich alles für mich nicht gelten. Ich habe meine eigenen Vorstellungen, da könnt ihr mir von, was ihr da im Fernsehen erzählt, das ist mir völlig egal. Ich habe mein eigenes Wertesystem und das wende ich an und entsprechend übe ich die Rechtsprechung aus. Das sind natürlich, ich habe solche Richter erlebt, aber das ist die absolute Ausnahme. Das ist sehr anstrengend und leider ist es so, dass auch da natürlich die Bequemlichkeit siegt und der einfache Weg ist, ja, das ist häufig eben der nicht so anstrengende Weg und man will sich keine Feinde machen. Natürlich ist es so, dass die Leute auch gesellschaftlich, man ist im Tennisclub, man ist irgendwie beim Musikverein oder so, irgendwie, dann möchte man morgen auch noch in Ruhe, da möchte man nicht der Skandalrichter sein, der irgendeinen freispricht, der eigentlich verurteilt gehört, egal wie die Einzelheiten sind, aber so, und das ist eine bedenkliche Entwicklung, die nicht gut ist.
Wie empfinden Juristen oder wie empfinden Richter, ich weiß, Sie sind kein Richter, aber Sie sind Jurist, so eine Form von öffentlicher Wahrnehmung oder Aufmerksamkeit? Also ein Richter hat sich mal in Hamburg als Richter gnadenlos bezeichnen lassen, ist dann Innensenator geworden. Also ich glaube, der hat sich drin gesonnt. Aber sind Richter eher Menschen, die nicht so in der Öffentlichkeit stehen wollen?
Ja, eigentlich eher, also nach meiner Erfahrung eher ist, halte ich auch für richtig. Grundsätzlich halte ich zum Beispiel auch für falsch, dass Richter das aktive und passive Wahlrecht haben. Meines Erachtens, also das passive Wahlrecht ist halte ich für skandalös. Ich würde auch zum Beispiel halte es nicht für richtig, dass Richter in politischen Parteien sein können, weil das ja alles Dinge sind, wo man sagt, oh um Gottes Willen, ja, der ist in der CDU und der Kläger ist so und so irgendwie. Und allein um den bösen Schein gar nicht entstehen zu lassen, müsste meines Erachtens das entsprechend, wie zum Beispiel auch bei den Soldaten war das früher auch sehr verständlich. Er konnte weder wählen, noch konnte er gewählt werden, wissen die wenigsten, weil man sagt, er ist dem ganzen Staat verpflichtet und nicht einer Partei und nicht einem Einzelteil. Und das ist generell würde ich sagen, also ich glaube, das war der Herr Schilder in Hamburg irgendwie, ne? Dieser Richter gnadenlos, der ja danach auch dann, sagen wir mal, sehr öffentlichkeitswirksam da aufgetreten hat. Das, meine ich, ist nicht die Aufgabe oder sollte nicht der Stil eines Richters sein, sondern der Stil einer ordentlichen Justiz sind Richter, die ja fleißig sind. Das ist zum Beispiel auch, wenn ich das sagen darf, ein ganz wichtiger Punkt, weil das nämlich eine richtige Arbeit ist. Und als Berufungsrichter müssen sie eben solche Buchstaben fressen und das müssen sie relativ schnell machen. Und sollten sie relativ schnell machen, da hat man genügend zu tun. Da hat man keine Zeit für Pressekonferenz oder sowas. Und ich glaube auch immer, dass das ein Problem ist für die Parteien des Rechtsstreits, wenn ein Richter sich irgendwie zu weit öffentlich äußert. Das halte ich nicht für gut. Sondern er soll sich mit der Sache, mit der Akte beschäftigen und ein gerechtes Urteil füllen.
Ich habe wie üblich bei meinen Sendungen nicht auf die Uhr geguckt. Ich vermute, wir haben die Sendezeit schon überzogen. Ja, schon aber drin, ja. Für zwei Fragen haben wir, glaube ich, noch Zeit. Das eine, Sie haben einen Widerspruch gesehen zwischen Sozialstaat und Rechtsstaat. Ja. Da würde jetzt mancher sagen, geht denn ein Rechtsstaat nur asozial, oder?
Ja, gut, also das ist ja eine lange Debatte. Da gab es nach dem Krieg auch eine Debatte zwischen Forsthoff und Abendroth, die berühmte Debatte, was also, ob die Freiheitsrechte praktisch ausgehöhlt werden durch diese Teilhaberechte. Und ich glaube schon, dass das der berühmte Stichwort sozialer Rechtsstaat, ich glaube schon, das ist genau wie die soziale Marktwirtschaft, dass das schon geht, das glaube ich schon. Ja, also selbstverständlich ist es richtig, dass Sozialbedürftige versorgt werden. Und den nehmen Sie mal zum Beispiel an, früher hieß es Armenrecht, heute ist es nur eine Prozesskostenhilfe, ja, also wenn Sie kein Geld haben, dass Sie aber trotzdem in der Lage sind, Ihr Recht zu vollziehen und so weiter, das ist alles in Ordnung. Nur der Rahmen ist natürlich gesprengt worden und natürlich sind wir da auch natürlich über dem Thema totaler Migrationsstaat. Es kann natürlich nicht sein, dass hier jeder, der hier über die Grenze rennt, meistens sogar rechtswidrig über die Grenze rennt nach dem herrschenden Asylrecht, sofort einen Anwalt bekommt und sofort den ganzen Genuss des Rechtsstaats. Das halte ich für komplett überzogen. Das ist in keinem anderen Land der Welt ist das so. Und das würde ich als auch als bedenklich erachten. Ja.
Ihr Buch heißt Der Rechtsstaat nach seinem Ende. Was einmal weg ist, kommt selten zurück, jedenfalls nicht in der ursprünglichen Form. Kriegen wir den Rechtsstaat nochmal zurück oder ist er tatsächlich nur noch eine nostalgische Erinnerung? Und was, wenn wir ihn wieder bekommen, dann wie?
Ja, also ich glaube, dass es ohne größere politische Umbrüche nicht gehen wird. Die Dinge sind auf einer komplett schiefen Ebene in diesem Staat und zwar nicht erst seit gestern und nicht erst seit Corona und nicht erst seit 2015, sondern schon sehr lange. Und da müssen die Deutschen als der Souverän in diesem Staat sie entscheiden, was gemacht wird. Und wenn die Deutschen bereit sind, ein neues Blatt in ihrer Geschichte aufzuschlagen, dann haben sie sicherlich auch wieder die Möglichkeit, sich einen neuen Staat zu schaffen, der selbstverständlich rechtsstaatliche Elemente enthalten muss, aufbauend auf unserer Tradition seit der Paulskirchenverfassung. Da haben wir ein reiches Erbe, an das können wir wieder anknüpfen. Und da bin ich eigentlich ganz zuversichtlich, wenn es aber die Voraussetzung ist, dass es eine entsprechende Wende gibt. Und das ist eine politische und keine juristische Frage.
Sagt Thor von Waldstein. Herzlichen Dank für das interessante Gespräch und ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuschauen.